Radio SRF.
SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Oliver Washington.
Seit dieser Woche ist klar, die Schweiz hat neben der CS und der UBS noch eine dritte Grossbank, ZKB, Zürcher Kantonalbank. Sie ist «too big to fail», das hat die Nationalbank entschieden. Zu gross und zu wichtig für die Schweiz, um untergehen. Für die ZKB heisst das, dass sie strengere Anforderungen erfüllen muss und dass sie einen Notfallplan entwickeln muss, für wenn sie vor dem Abgrund steht. Was heisst das für die Bank? Das ist das Hauptthema der nächsten halben Stunde. Und dann interessiert natürlich auch, wo die Zürcher Kantonalbank beim Steuerstreit mit den USA steht. Stellung nimmt der Martin Scholl, er ist der CEO von der ZKB und Gast in der Samstagsrundschau. Herr Scholl, Sie sind gross und wichtig. Der Entscheid von der Nationalbank ist zuerst einmal ein Kompliment an Ihre Adresse. Sind Sie einverstanden?
Ja, dass wir eine bedeutende Bank sind in der Schweiz und damit eine grosse Bank, aber keine Grossbank, das ist für uns keine Überraschung. Und in dem Sinn würde ich sagen, es ist nicht ein Kompliment, es ist wertneutral. Es ist für uns nicht eine Überraschung, dass wir eine gewisse Bedeutung haben in der Schweiz.
Und Sie selber haben in dem Sinn nicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen so, nicht eine gewisse andere Identität. Bis am Sonntag sind Sie der Chef von der ZKB gewesen und seit dem Montag sind Sie der Chef von einer Bank, die Sie sagen, zwar keine Grossbank, aber eine grosse Bank, die too big to fail ist. Ihre eigene Vorstellung, hat sich da etwas verändert?
Überhaupt nicht. Ich meine, wenn wir hier zurückschauen, ich bin seit 1977 bei dieser Bank, ich habe die Lehre gemacht und die Identität von dieser Bank hat sich gewandelt in der Zeit, logischerweise, mit dem Umfeld, mit den Anforderungen der Kunden, aber die Identität von der Bank ändert sich nicht wegen einem Entscheid.
Und sind Sie auch ein bisschen stolz darauf, dass Sie es so weit gebracht haben mit dieser Bank, dass sie jetzt eben too big to fail ist?
Das ist ja definitiv nicht der Verdienst von mir oder von unserer Bank.
Aber Sie sind eben der Chef.
Ja, ich bin einer von vielen und in dem Sinne als CEO der Chef. Aber es ist letztendlich das Ergebnis von einer Regulierung, die 2008 ihren Anfang genommen hat, wo global relevante Banken zuerst bestimmt worden sind. Dann haben wir immer gewusst, es geht irgendwann auf die Nationen runter. Und dass wir da zu dieser Kategorie gehören, mit dem haben wir immer gerechnet.
Jetzt müssen Sie, wenn Sie eben too big to fail sind, dann müssen Sie verschiedene Anforderungen erfüllen. Sie müssen unter anderem einen sogenannten Notfallplan entwickeln, für wenn Sie in eine Krise geraten, dass Sie die systemrelevanten Teile weiter betreiben können. Mir ist aufgefallen am Montag bei der Pressekonferenz, die Sie selber abgehalten haben, da haben Sie gesagt, Sie wissen nicht so recht, wie der Notfallplan soll aussehen. Ist das tatsächlich so?
Oder beim Notfallplan geht es ja darum, dass man die sogenannten systemrelevanten Teile schützt vor Risiken, die außerhalb dieser systemrelevanten Teile sind. Jetzt im Fall von einer Kantonalbank, oder, wo eben schwergewichtig im Inland tätig ist, ist das eigentlich faktisch die ganze Bank. Und das ist mal die erste Herausforderung. Also, man muss eigentlich, der Kern ist viel grösser als in anderen Kontexten. Das Zweite ist natürlich, bei einer Bank, die am Staat gehört, da kommen wir dann ein bisschen Konflikt mit einem Kantonalbankengesetz und einer Verfassung vom Kanton. Die Bundesverfassung gibt an einem Kanton eine Organisationshoheit. Der Kanton kann seine Bank organisieren, wie er will. Jetzt kommt ein zweiter Einfluss, der da sagt, wir hätten auch Vorstellungen, der Regulator. Und das ist ein echter Knack. Das ist ein echter Knacknuss.
Aber eben, Sie wissen ja schon länger, dass Sie in dem Sinn too big to fail sind und da haben Sie sich bis anhin noch keine Gedanken gemacht, wie so ein Notfallplan könnte aussehen. Das haben Sie bis anhin noch nicht gemacht.
Ich glaube, die Konzentration von der Bank ist nicht auf den Notfallplan, sondern die Konzentration von der Bank ist, eine so eine sichere Bank machen wie möglich.
Aber jetzt müssen Sie einen Notfallplan entwickeln.
Das müssen wir auch noch machen. Aber Priorität 1 war schon immer, möglichst sicher sein. Und wir sind die bestkapitalisierte Bank der Welt. Das sagen nicht wir, das sagen unabhängige Institute.
Das ist ein grosses Wort, oder? Die Best von der Welt.
Von der Welt. Standard & Poor's, das ist eine Ratingagentur, die Bonität von Unternehmen einschätzt, hat in ihrem Universum die 100 grössten Banken analysiert. Die Zürcher Kantonalbank ist mit grösstem Abstand die bestkapitalisierte Bank.
Sie haben vorher den Kanton angesprochen, Kantonsverfassung. Dort drin steht, der Kanton betreibt eine Kantonalbank. Punkt. Das ist in dem Sinne nicht eine Kann-Formulierung, sondern der Kanton Zürich hat das. Und gleichzeitig haben Sie das Kantonalbankengesetz angesprochen und dort ist festgehalten, dass der Kanton eine absolute, in dem Sinne, Staatsgarantie gewährleisten für alle ihre Verbindlichkeiten, die sie haben. Bei so einer Bank, wo Sie haben ja eigentlich eine hundertprozentige Sicherheit im Hintergrund, bei so einer Bank frage ich mich ein bisschen, warum muss so eine Bank denn noch einen Notfallplan entwickeln? Weil sie können ja gar nicht untergehen.
Das ist ja genau der Knacknuss, oder? Indem die Duplikator-Fehlregulierung eigentlich so einen Sachverhalt gar nicht berücksichtigt hat. Im Fall vom Kanton Zürich ist es so, wenn man untergehen würde, muss der Kanton Zürich morgen mit einer Bank gründen, weil er hat verfassungsmässig den Auftrag. Und damit können wir unsere Bank in 30 Teile teilen. Sie bleiben immer beim Kanton. Und das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, die wir haben.
Aber das weiss ja die Nationalbank auch, dass es in dem Sinn diese spezielle Situation gibt. Und trotzdem sagt die Nationalbank, müssen sie so einen Notfallplan entwickeln. Da frage ich mich, warum hat möglicherweise die Nationalbank das Vertrauen nicht in den Kanton? Oder was ist Ihre Interpretation?
Nein, da muss man jetzt einfach, wenn man die Regeln anschaut, ist das ganz genau geteilt. Die Nationalbank bestimmt, welche Institute systemrelevant sind. Und sie bestimmt die systemrelevanten Teile. Dann ist im Gesetz über die Duplikator-Fehlregelung geregelt, zuständig für Konsequenzen ist FINMA, Finanzmarktaufsicht. Das ist also definitiv nicht die Verantwortung der Nationalbank. Das Dossier geht jetzt weiter. Und das war aber schon von Anfang an klar gewesen und hat nichts mit Vertrauen in Kanton zu tun.
Aber die Frage ist ja auch, die sich stellt, oder wenn Sie sozusagen die hundertprozentige Sicherheit im Hintergrund haben vom Kanton, kann der Kanton das überhaupt stemmen? Könnte er das überhaupt stemmen? Könnten Zürcher Steuerzahler ZKB stemmen, wenn sie jetzt wirklich ins Strudeln würde geraten? Könnten sie das?
Also da muss man jetzt einfach mal, es ist in der Sache inhärent, oder, dass man natürlich rund um einen Notfallplan viel um Strudeln redet. Die Zürcher Kantonalbank lebt seit 143 Jahren. Wir haben noch nie annähernd ins Strudeln gekommen, Punkt 1.
Das Gespräch führen wir ja genau für den Fall, dass wenn Sie ins Strudeln geraten würden.
Und darum ist ja alle Anstrengungen, die wir unternehmen, ist die Bank so sicher machen wie möglich. Und wir können mit all dem, was an Regulierung gekommen ist, in den letzten paar Jahren, haben wir immer können sagen, wir brauchen keine Übergangsfrist, wir erfüllen die strengeren Anforderungen schon. Und das ist die grösste Sicherheit, die wir den Bürgern vom Kanton Zürich geben können.
Aber Bürger vom Kanton Zürich fragen sich erst noch trotzdem, wenn jetzt die Bank ins Strudeln geraten würde, ob der Kanton das überhaupt könnte, so eine Bank stemmen, die unterdessen so gross ist, wie Sie das eben sind.
Ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang ist auch noch, wenn man schnell zurückschaut, und dann gebe ich gerade die Antwort, die Zürcher Kantonalbank 2010, das sind die aktuellsten Daten, verglichen mit 1996, zeigt zwei Sachen. Wir sind gewachsen im Einklang mit der Wirtschaftskraft vom Kanton Zürich. Also wir sind nicht grösser geworden im Verhältnis. Zweite Aussage, aber wir sind viel besser kapitalisiert. 50% mehr Kapital als dort. Dritte Aussage, wenn es dann gleich einmal so weit kommt, haben viele Kantone schon leider müssen beweisen, Zürich noch nie, dass wenn es einmal eine Krise gibt und der Kanton muss einschreiten, haben sie das immer können stemmen. Wattland ist so ein Fall.
Aber andere Kantone. So aber Solothurn zum Beispiel hat keine Kantonalbank mehr. Und der Kanton Bern leidet, glaube ich, jetzt nicht darunter, dass sie mal haben die eigene Kantonalbank müssen retten. Und die Zürcher Kantonalbank ist ja einiges grösser als die, das je gewesen sind, die anderen. Also, ob das der Kanton Zürich könnte stemmen, ist dann noch die Frage.
Nochmal, ich glaube, wichtig ist nicht die reine Grösse. Wichtig ist im Verhältnis zu der Wirtschaftskraft vom Kanton Zürich. Mhm. Und da ist es eben so, dass die Zürcher Kantonalbank im Verhältnis zum Wirtschaftskraft vom Kanton Zürich im Mittelfeld liegt. Es ist nicht so, dass wir grösser wären als die anderen Kantone.
Oder nochmal anders gefragt, sind Sie unterdessen nicht zu gross für eine Bank, die eine Staatsgarantie hat, die am Schluss allenfalls müsste in einen Kanton gerade stehen? Das ist eigentlich die Frage, die sich stellt.
Gut, eben die Grössenordnung und das Verhältnis zu unserem Eigentümer habe ich vorher versucht aufzuschliessen.
Genau. Aber am Schluss müsste jemand zahlen.
Wir sind nicht grösser geworden. Unsere alle Anstrengungen gehen dahin, dass niemand muss zahlen muss.
Also Sie die Frage in dem Sinne nicht ganz genau beantworten. Weil die Frage ist ja, ob der Kanton Zürich könnte stemmen, auch wenn Sie so sicher sind, wie Sie sind.
Was muss denn der Kanton Zürich stemmen? Alle unsere Stresstests ist ja ein übliches Instrument in einer Bank, wo man schaut, unter einem schlechten Szenario, wie viel Geld kann man verlieren. Dann sagen die Stresstests erstens, wenn man viel Geld verliert, ist das im Kreditportfolio Inland, Schweiz, nicht irgendwo im Ausland. Zweitens ist das in der Dimension von 1-2 Milliarden. Und 1-2 Milliarden rekapitalisieren, kann der Kanton Zürich immer stemmen.
Gut, tun wir da eine zweite Anforderung, die Sie erfüllen müssen, das ist, Sie brauchen mehr die Anforderungen als Eigenkapital für eine Bank, die too big to fail ist, die sind höher als für eine Bank, die das nicht ist. Und Sie sagen, Sie müssen die neuen Anforderungen schon erfüllen. Sie haben genug Geld, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. Da sind Sie 100% sicher, das ist so.
Wir haben an der Pressekonferenz, und ich muss auch heute die Formulierung brauchen, wir sagen, wir gehen wirklich davon aus. Wieso sage ich das so? Damit man definitiv sicher ist, braucht es eine Verfügung von der FINMA, Finanzmarktaufsicht. Wenn man aber die Regelungen anschaut, dann ist es klar, für eine Bank in unserer Grösse ist das bei 14% Eigenkapital. Wir haben heute 14,9%. Und damit können wir sagen, aller Voraussicht nach erfüllen wir es heute schon. Und das ist eigentlich die gute Nachricht.
Gleichzeitig wollen Sie vom Kanton mehr Geld, sogenanntes Dotationskapital, das ist ein bisschen ein trockener Ausdruck, würde ich sagen, aber es geht um Eigenkapital. Sie wollen 2 Milliarden vom Kanton mehr Geld und Sie sagen immer wieder, Sie wollen den unternehmerischen Spielraum zurückgewinnen, den Sie verloren haben, weil die Regulierung in der Vergangenheit allgemein zugenommen hat. Wenn Sie von dem unternehmerischen Spielraum reden, was meinen Sie genau damit?
Gut, der unternehmerische Spielraum sagt ja nichts anderes als jedes Unternehmen, ob eine Bank oder ein KMU, was auch immer, braucht die finanziellen Mittel, und zwar im Unternehmen, darum heisst es unternehmerischer Spielraum, für strategische Entwicklungen, wo wir heute noch nicht wissen, was alles passieren kann in den nächsten Jahren. Das kann zum Beispiel, wir haben keinen solchen Plan, aber die unternehmerische Verantwortung ist, man muss sich vorausschauen. Und es ist einiges in Bewegung daraus. Das heisst, unter Umständen kann irgendeine Gelegenheit entstehen, im Interesse des Eigentümers, dass die Bank etwas kauft.
Also, dass sie eine andere Bank würde kaufen?
Zum Beispiel. Wir haben null so Pläne. Aber wenn man hier vorwärts schaut, glauben wir einfach, das ist die Überzeugung vom Verwaltungsrat und von der Geschäftsleitung, wir brauchen einen gewissen Spielraum. Und das ist, glaube ich, legitim. Das ist weitsichtig, finde ich noch.
Sie haben vorher die anderen Kantonalbanken angesprochen, die Krisen hatten. Soweit ich informiert bin, hat, glaube ich, in der Schweiz noch nie eine Kantonalbank eine Übernahme tätigt und dabei nicht gleichzeitig auch selber einen Verlust geschrieben. Also bis anhin sind solche Übernahmen immer Verlustgeschäfte gewesen, soweit ich informiert bin. Also sehr etwas Risikoreiches in dem Sinn.
Ich habe ja nur versucht, hinter dem unternehmerischen Spielraum das mit einem Bild zu untermauern, was kann dann ein Beispiel sein, und das kann tatsächlich sein. Jetzt, Unternehmenskäufe sind immer riskante Geschäfte. Und es gibt viele, viele Statistiken, die sagen, die Unternehmenskäufe gehen in mehr als 50% der Fälle nicht erfüllen die Erwartungen nicht. Wir haben ja nicht gesagt, wir kaufen etwas. Das ist ein Beispiel für eine Entwicklung. Es gibt auch Unternehmenskäufe, die mit weniger Risiken behaftet sind. Aber wir haben weder etwas gekauft, noch in der Pipeline, aber wir glauben, der Unternehmer ist Spieler und braucht die Bank.
Auch wenn Sie die Politik hier im Kanton Zürich wollen davon überzeugen, dass Sie 2 Milliarden Franken mehr sollen überkommen vom Kanton, dann müssen Sie möglicherweise ein bisschen konkreter werden, als dass Sie möglicherweise vielleicht irgendwann mal in Zukunft eine andere Bank posten könnten.
Also man muss ja vielleicht, wenn man ganz runtergeht und das differenziert diskutiert, dann verlangen wir ja nicht 2 Milliarden im Sinne von bitte schick 2 Milliarden, lieber Kanton. Wir sagen in dieser Diskussion, bewilligt den Rahmen bewilligen. Und wenn es dann konkret etwas gibt, vielleicht brauchen wir es auch nie, dann würden wir Antrag stellen, um den Rahmen ganz oder teilweise auszuschöpfen. Von dem her fließt jetzt gar kein Geld. Und irgendwann gibt es vielleicht eine Gelegenheit und dann würden wir den Antrag stellen.
Und wenn man als Politiker und vielleicht am Schluss auch als Bürger will sicherstellen, dass die Kantonalbank auf gar keinen Fall eine risikoreiche Strategie eingeht, sondern in dem Sinn risikoarm tut Geschäfte, dann müsste man eigentlich Nein sagen zu dem Dotationskapital.
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man mehr Kapital hat, ist die Bank sicherer und nicht weniger sicher.
Klar, aber Sie wollen ja das für allenfalls eben unternehmerische Freiheiten.
Punkt 2, wo mir jetzt also wirklich wichtig ist, nochmal, wir sind seit über 140 Jahren da und haben vor allem Chancen generiert, 7,2 Milliarden Gewinn abgeliefert und der Wirtschaft in den letzten 10 Jahren. Drittens muss man auch deutlich sagen, und das sage ich immer in den Diskussionen, auch mit unserer politischen Aufsicht, eine Bank betreiben, heisst Risiken eingehen. Es gibt keine risikolose Bank.
Und was sagen Sie zur These, dass natürlich es gibt in dem Sinn gesetzliche Gründe, Vorgaben, Vorschriften, warum das jetzt Nationalbank hat sein müssen als too big to fail bezeichnen. Aber was sagen Sie zur These, dass die Nationalbank auch darum gemacht hat, um sozusagen ein politisches Signal an Ihre Adresse, Herr Scholl, zu schicken, dass Sie eben nicht zu grosse Risiken eingehen sollen?
Ich glaube, die Nationalbank und ihre Exponenten kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer so gut wie ich. Und wenn die Nationalbank etwas nicht macht, ist es politisches Signal schicken an irgendjemanden. Die Nationalbank hat einen Auftrag vom Gesetz her, da geht es darum, die systemrelevanten Banken und ihre Teile zu bestimmen. Das macht sie emotionslos. Und das ist nicht negativ. Sie macht es emotionslos und sie sendet dabei kein Signal. Das Signal, dass wir eine sichere Bank sein müssen und bleiben, das brauchen wir von niemandem. Das haben wir über 140 Jahre, glaube ich, bewiesen.
Und Sie sind einverstanden, dass dann sozusagen ZKB den grössten Nutzen abwirft, wenn Sie eine konservative, risikoarme Strategie fahren? Da sind Sie einverstanden?
Da bin ich einverstanden, was wir 140 Jahre lang gemacht haben.
Gut. Wir sind gespannt, wie das weitergeht in dieser ganzen Too-Big-to-Fail-Frage. Rund um die Kantonalbank machen wir da einen Punkt bei diesem Thema und kommen auf ein neues Thema zu reden, wo Sie, würde ich jetzt mal behaupten, mindestens so stark dürfte beschäftigen. Das ist der Steuerstreit mit den Amerikanern. Da ist die Frage, wo stehen Sie da?
Wenn ich die Gelegenheit benutzen darf, ich kann selbstverständlich gerechnet mit dieser Frage, dass man über USA muss reden, und das ist auch okay. Ich glaube, wichtig zu wissen in dem Zusammenhang ist, es ist ein laufendes Verfahren. Die Zürcher Kantonalbank ist in Untersuchung seit 2011. Und jetzt wundert man sich sicher, wieso sind die Banken, wieso ist die Zürcher Kantonalbank, wieso ist der Scholl manchmal so zurückgehalten in der Kommunikation. Und das laufende Verfahren ist genau die Begründung. Es ist ein laufendes Verfahren. Alles, was wir sagen, was ich sage, wird sofort übersetzt und kann in dem Verfahren unter Umständen gegen uns verwendet werden. Und darum müssen wir in der Zurückhaltung, und das ist nicht unsere Politik, grundsätzlich müssen wir ein bisschen zurückhaltender sein, obwohl wir vielleicht viel wollen sagen, aber es einfach in dieser Phase nicht geht. So, das war vielleicht einmal als Einleitung.
Es hat mal geheissen, dass allenfalls im Herbst könnte eine Einigung erzielt werden. Jetzt haben wir späten Herbst. Wo stehen Sie?
Wir haben schon zweimal auf den Herbst gehofft und sind dann 2013 wieder enttäuscht. Also wir sind seit 2011 Gegenstand von Untersuchung. Wir kooperieren voll. Wir haben alle Informationen geliefert, die verlangt worden sind. Immer im Einklang mit dem Gesetz. Jetzt ist bekanntlich das Programm aufgesetzt worden in der Schweiz. Bekannt unter Lex USA. Und die Übungsanlage ist jetzt leider so, dass für die Kategorie 1 Banken, und da zählen wir dazu, im Moment kein Dialog mehr stattfindet. Das ist nicht ein Zeichen von Eskalation, sondern die Amerikaner haben klar gesagt, wir wollen jetzt schauen, ob das Programm seine Wirkung entfaltet. Meldet sich genug Banken. Wenn das der Fall ist, von dem gehe ich aus, dann geht der Dialog weiter. Und damit ganz konkret, 2013 passiert ganz sicher nichts mehr und das wird sich weit ins 2014 hineinziehen.
Also es wird entscheidend sein, wie viele Banken, die sich selber in der Kategorie 2 können, positionieren und für das noch Zeit haben bis Ende Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Wenn ich Sie richtig verstehe, wird entscheidend sein, wie viele Banken sich dort positionieren und wie die kooperieren, ob sie am Schluss selber einen Deal abschliessen oder nicht.
Also man muss jetzt einfach, das ist immer hier hören sagen, ich bin auch nicht an diesen Verhandlungstisch selber dabei, aber so wie jetzt uns gesagt, dass es darum geht, genau entfaltet das Programm seine Wirkung und das heisst, meldet sich genug Banken und von dem gehen wir aus, ja.
Also am Schluss wird es so sein, es können nur alle Banken zusammen sozusagen sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, aber es kann nicht eine einzelne Bank individuelle Lösung erzielen.
Das ist definitiv so. Ich glaube, da muss man klar Ja sagen.
Jetzt hat es ja eben, Sie haben es vorher angesprochen, die Diskussion rund um die Lex USA gegeben im Parlament. Und nachher, dort hat es geheißen, wenn es die nicht gibt, wenn es die Lex USA nicht gibt, dann nachher eine Katastrophe. Die ist in dem Sinne noch nicht eingetroffen. Der Bundesrat hat dann nachher einen Plan B aus der Schublade gezogen. Und mit dem Plan B können Sie auch noch sogenannte Lieferlisten, also das sind die sogenannten Abschleicherlisten, wo darauf ersichtlich wird, zu welchen anderen Banken, dass ihre Kunden gegangen sind, liefern und gleichzeitig auch noch Informationen über Anwälte und über Dritte, die rundherum tanzen, ich sage es mal so. Was haben Sie seitdem den Amerikanern noch geliefert? Haben Sie das geliefert, die Lieferlisten und so weiter?
Die Lieferstatistik, die Liste, die genau beinhaltet worden sind, die Kunden gegangen, die haben wir geliefert und zwar relativ unmittelbar, nachdem wir die Bewilligungen hatten.
Hat es denn da Banken gegeben, andere, die sich dagegen gewehrt haben?
Am Schluss nicht. Es hat logischerweise Diskussionen stattgefunden. Was ist der Hintergrund? Könnte die Beträge stimmen, die da drauf ist? Es ist nicht nur die Bank, sondern es sind auch Beträge. Aber am Schluss vom Tag hat sich niemand in dem Sinne rechtlich gewehrt.
Also ist in dem Sinne allen klar, dass wir jetzt einfach alle müssen kooperieren, sonst am Schluss haben einfach alle Banken ein Problem?
Ja, ich glaube, das ist mittlerweile wirklich durch, im Sinne von bekannt. Es bringt nichts, wenn man sich verstecken will. Der Prozess läuft, der ist nicht aufzuhalten. Und da ist kooperieren ist jetzt definitiv das beste Mittel.
Und wenn ich Sie frage, wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie am Schluss einen Deal haben, dann würden Sie mir sagen, heute, Sie können die Frage noch nicht beantworten, oder was ist Ihre Antwort?
Ich bin total zuversichtlich, dass wir am Schluss eine Lösung haben, einen Deal haben. Und ein Deal heisst ja ein Abkommen, wo die Untersuchung beendet wird, im Sinne aufgeschoben. Deferred Prosecution Agreement. Die beinhaltet das Schuldigeständnis. Man muss Reue, Schuld eingestehen, Anführungszeichen. Es kann verbunden sein mit Auflagen, wie man das Geschäft künftig betreiben muss. Das darf uns jetzt nicht mehr wesentlich beeinflussen, weil wir sowieso keine amerikanischen Kunden mehr haben. Und ist verbunden mit einer Bußzahlung. Also das ist die Realität und die werden wir haben am Schluss auf jeden Fall.
Aus meiner Perspektive sind es so ein bisschen vier Fragen, die ich glaube, wo eine Bank wie Sie sind, wo Sie involviert sind, die am Schluss müssen auch den Schweizerinnen und Schweizer gegenüber beantworten. Und ich werde Ihnen die Frage kurz stellen. Erste Frage ist, wie hat es eigentlich so weit kommen, dass die ZKB sich in so einer Situation reinmanövriert hat? Wer ist bei Ihnen selber für das verantwortlich?
Die Frage wird immer wieder gestellt und die ist total natürlich, oder? Jetzt muss man einfach schauen, wenn man die Frage beantwortet, muss man sie immer beantworten mit dem Wissen von dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Es ist nicht möglich, mit dem Wissen von 2013 die Frage beantworten, ob man 1995 das nicht erkennen konnte. 1995 und für Kunden, die wir in den 1995 bekommen haben, sind die Mitarbeitende von uns angeklagt. 1995 hat definitiv niemand können wissen, dass das einmal so eine Wende nimmt. Und in dem Sinn geht es wirklich darum, wenn man die Verantwortungsfrage stellt, wir haben die gestellt, und ich kann Ihnen sagen, wie es auch rausgekommen ist, dass man es immer mit dem Wissen von dem Zeitpunkt macht.
Und ich glaube, die Frage, die sich die Leute daheim stellen, da sozusagen Frage 1.1 ist, ob Sie selber auch mitverantwortlich sind, Herr Scholl, als Chef von dieser Bank?
Ja, als Chef von einer Bank sind Sie immer für alles verantwortlich. Die Frage, die da spezifisch interessiert, wir haben ja 2011 haben wir im Detail untersucht, was ist überhaupt, nicht mir selber, beauftragt, die Dritte. Wie ist das zustande gekommen? Wer hat welche Entscheidung gefällt? Hat man da versucht, von einer Opportunität zu profitieren? Oder hat man eben mit den Informationen von diesen sachgerecht gehandelt? Und die ganze Aufarbeitung zeigt, die Zürcher Kantonalbank hat sehr früh, 2008, einen Aufnahmestopp verfügt, den sukzessive erweitert und damit dokumentiert, dass sowohl die Geschäftsleitung, Bankrat und alle anderen nicht von einer Ausnahmesituation profitieren. Nichtsdestotrotz haben wir amerikanische Kunden. Haben wir im Fall seit 50 Jahren.
Das ist die zweite Frage in dem Sinn. Bis wann hat denn, Sie haben vorher gesagt, 2008, gemäss meinem Wissen ist das im Mai 2008 gewesen, wo das der Bankrat entschieden hat. Und gemäss meinem Wissen hat ZKB auch nachher noch US-Kunden, also Gelder von US-Kunden, entgegengenommen. Und dann ist die Frage, bis wann hat, zweite Frage, ZKB solche Gelder entgegengenommen?
Also es war nicht ein Bankratsentscheid, sondern die Geschäftsseitig hat entschieden. Aber es ist am Schluss irrelevant, die Zürcher Kantonalbank.
Mit aber das war Mai 2008.
Juni 2008 haben wir erste Aufnahmestopp gemacht.
Die haben sind dann nachher noch Gelder
reingekommen? Es sind dann nachher noch Gelder reingekommen, weil wir den Aufnahmestopp sukzessive erweitert haben bis September, Oktober. Und der Aufnahmestopp hat sich zuerst bezogen auf Ex-UBS-Kunden, nachher auf Wertschriftenkunden. Das ist sehr technisch. Etwas, wo man eine Sensibilität niemand erkannt hat, sind sogenannte Konti. Also einfach nur ein Konto. Das hat noch länger können, Geschäftsbeziehungen eröffnet werden und das war der Fall gewesen. Haben wir aber immer gesagt, haben wir schon im Februar 2012 gesagt.
Ist es möglich, dass sich die gewisse Mitarbeiter nicht an Vorgaben gehalten haben?
Absolut ausgeschlossen. Aber ist alles untersucht worden, da geht es nicht um Weisungsverletzungen. Der Punkt ist einfach, Informationen oder Sachverhalte, wie man es dort beurteilt hat, 2008, werden heute ganz anders beurteilt. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Die Frage vom Konto ist noch, wo man den Fall UBS aufgearbeitet hat, im Februar 2009, hat es Publikationen gegeben, die zeigen, ein Konto ohne ein Formular W9, das ist das Formular, das man bestätigen muss, steuerkonform, ist ein gültiger Status. Heute ist aus Sicht vom DOJ das nicht gültig.
Also vom Department of Justice.
Es ist kein Vorwurf aus Department of Justice, es soll nur zeigen, die Information und das Wissen von heute ist nicht das von 2008.
Gut, dritte Frage, die ich glaube, die Leute interessiert, ist, hat die ZKB in grossem Stil aktiv geholfen, amerikanischen Bürger Geld zu verstecken?
Das ist jetzt in dem Sinn, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, eine ganz heikle Frage. Weil aus Sicht der Amerikaner ist aktiv geholfen, und ich tue das nicht werten und auch nicht bekämpfen, ich akzeptiere es. Die Amerikaner sagen, wer einem amerikanischen Steuerpflichtigen ein Konto zur Verfügung stellt, unterstützt aktiv. Das ist nie unsere Interpretation gewesen. Das ist nie die Interpretation gewesen vom Finanzplatz. Und so, wie ich es vorher ausgeführt habe, ändert die Sicht der Dinge. Also aus einer amerikanischen Sicht haben wir aktiv unterstützt. Aus einer Schweizer Sicht ist eine Kontoeröffnung ein
Zulauf. Die Frage ist ja, ob Sie noch ein bisschen mehr gemacht haben, als nur gerade das Konto zur Verfügung gestellt haben.
Die Zürcher Kantonalbank, und das haben wir auch aufgearbeitet und immer gesagt, das USA-Geschäft war nie ein strategisches Geschäft, es ist weniger als 1% von der Volumen. Wir haben in 10 Jahren einen Mitarbeiter, der entgegen von der Weisung, da muss ich mich jetzt korrigieren, eine Weisungsverletzung hat es gehabt, einmal eine Reise nach Amerika gemacht hat. nicht aktiv, in unserer Interpretation aktiv. Aber ich tue die amerikanische Version nicht verniedlichen. Ich akzeptiere sie.
Die letzte Frage ist die nach der Buss. Es hat Zahlen gegeben, 100 Millionen, 300, 700 Millionen, die sie aufliefern müssen. Wo landen sie am Schluss?
Das ist die 100-Dollar-Frage, die kann ich nicht beantworten. Wir beteiligen uns auch nicht an diesen Spekulationen. Ich glaube, wichtig, ganz wichtig für alle Bürgerinnen und Bürger vom Kanton Zürich und alle Interessierten ist, wie hoch die Busse immer wird sein. Und wir werden alles tun, dass sie möglichst tief ist. Wir werden sie immer können tragen.
Und Sie sind aber trotzdem auch einverstanden, wenn die Busse 300 Millionen ist, zum Beispiel ein halber Jahresgewinn von der ZKB, dann nachher wird es vielleicht kritisch, um Sie, Herr Scholl, als Leiter von dieser Bank.
Darf ich ein Beispiel machen aus dem Geschäft, wie es in der Realität funktioniert?
Ja.
Die Verantwortlichkeitsfrage hängt nicht von der Bussenhöhe ab. Mache ich ein Beispiel aus
dem Aber der politische Druck steigt.
Entscheiden letztendlich tut der Verwaltungsrat von der Bank und die Geschäftsleitung. Oder? Wenn wir ein Kreditgeschäft machen und der Kredit entwickelt sich nicht so, wie wir gedacht haben, und es kommt zu einem Ausfall, dann wird die Verantwortlichkeitsfrage am Anfang geklärt. Dann, wenn wir merken, das läuft nicht gut. Die Verantwortlichkeitsfrage nimmt keinen anderen Lauf, wenn am Schluss wir mehr oder weniger verlieren. Die Verantwortlichkeit stellt sich, hat man die Regeln eingehalten, hat man fach- und sachgerecht gehandelt, und das definiert die Verantwortung und nicht, ob man den Verlust macht.
Aber der politische Druck steigt, wenn Sie 300 Millionen abliefern müssen, dann steigt der politische Druck. Würde ich jetzt so Handgelenk mal Pi sagen.
Ich sage, das gehört jetzt, also jetzt bin ich auch schon ein paar Jahre dabei, das gehört zu dem Geschäft, dass man die Frage stellt. Und das ist ja legitim. Wir dürfen es sagen, und wenn Sie es in dem Sinne ein bisschen verfolgt haben, haben wir, glaube ich, wirklich rund um das Thema USA einen erstklassigen Dialog mit der Politik, mit unserer Aufsichtskommission. Die sind über alles informiert, im Sinne von jetzt als Erkenntnis aus der Aufarbeitung, und der Dialog ist total konstruktiv.
Gut, machen wir da einen Punkt. Wir haben ungefähr 2,5 Minuten Zeit. Ich würde ganz gerne am Schluss noch ein letztes Thema kurz ansprechen, den Finanzplatz. Liechtenstein hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie eine Vorwärtsstrategie einschlagen. Sie sagen ja zum Automatischen, und sie sagen sogar, dass sie auch bereit sind für Verhandlungen mit Deutschland und mit anderen Nachbarländern. Die Schweiz wird das Gleiche müssen machen.
Ja gut, inhaltlich ist ja die liechtensteinische Lösung ist identisch mehr oder weniger mit der Schweizer Lösung. Wir haben uns ja auch bekannt zum automatischen Informationsaustausch.
Es gibt gar keinen anderen Weg mehr.
Haben wir klar gesagt, auch aus der Bankiervereinigung raus. Und ist auch akzeptiert, was wir, und das ist vielleicht der kleine Unterschied, wir haben gesagt, entlang von OECD-Standard, und das bringt jetzt nichts vorauszurennen. Ich glaube, das ist noch der einzige Unterschied im Moment zwischen Liechtenstein und der Schweiz.
Also Sie können als Chef von eben einer von den drei wichtigsten Banken sozusagen die Hand ins Feuer legen, dass die Zukunft wirklich sauber ist. Es geht gar nicht anders.
Also das ist ja gar keine Frage mehr. Zürcher Kantonalbank 2002 schon entschieden, nur noch steuerkonforme Gelder.
Und Sie, wenn ich Sie jetzt frage, wie viele nicht steuerkonforme Gelder Sie heute noch haben bei der Kantonalbank, wissen Sie das eigentlich?
Nein, ich weiss es nicht, aber ich kann Ihnen eins sagen, und da kann ich Ihnen in die Augen schauen, jeden Tag deutlich weniger.
Jeden Tag deutlich weniger, aber man muss davon ausgehen, dass Gelder, die Sie aus Lateinamerika und aus Asien haben, allenfalls hinterzogene Gelder sind.
Wir übernehmen überhaupt keine neuen Gelder mehr, die nicht steuerkonform sind. Erstens. Zweitens, der Bestand wird steuerkonform gemacht, und da gibt es genaue Vorgaben, und der Prozess läuft schon lange.
Also Sie fragen die Leute, die zu Ihnen kommen, haben Sie das versteuert oder nicht, und dann müssen Sie es irgendwie belegen.
Also wir fragen nicht nur, wir verlangen Dokumentationen, wir haben Ungewöhnlichkeitskriterien, die wir überprüfen, und das wird regelmässig mit der internen Kontrolle überprüft. Da ist absolut sicher.
Und wie lange geht es noch, sagen wir es mal so, bis auch wirklich die Schweiz definitiv auf den Zug automatische und internationale Standard und so, und dass man da dort wirklich kooperativ und proaktiv mitmischen, bis die Schweiz so auf dem Zug getroffen ist?
Ich glaube, nochmal, sowohl Bundesrat wie Bankiervereinigung haben sich klar auf den Weg committed.
Die Bürgerlichen sind noch nicht ganz auf dem Weg.
Ich glaube, der Unterschied ist noch, wie proaktiv, oder? Und sollen wir jetzt vorpreschen oder gehen wir entlang von OECD-Standards? Da muss man schon schauen. Also, wir sollten nicht die Einzigen sein auf der Bank, auf der Welt, oder, die die Fragen stellen. Aber für uns, jetzt als Institut, ist die Frage schon lange beantwortet.
Herr Scholl, besten Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Waschin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.